Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Würde man die Geschichte der Erde in ein Buch schreiben und man gäbe jeder Seite 1 Million Jahre, also 1 Million Jahre bekäme immer eine Seite, dann würde man 10 Bände füllen, à 500 Seiten. Es gäbe noch 20 Bände mehr, wenn man die nicht nur die Erdgeschichte erzählt, sondern die des gesamten Kosmos, aber das interessiert uns jetzt mal nicht, nur die Geschichte der Erde. 10 Bände, à 500 Seiten, eine Seite, 1 Million Jahre. In Band 8 von 10 entstünde zellulares Leben. Dieser Band 8 würde sich im Wesentlichen um Pflanzen drehen und Amphibien dann irgendwann. Erst auf Seite 455 des 10. Bandes, das hier ist der 10. Band übrigens, käme der Warmblüter das erste Mal in die Zeilen. Auf Seite 458 des 10. Bandes würden dann die Menschen erscheinen. 458 des 10. Bandes. Also auf der Seite 4958. Die letzten beiden Worte der allerletzten Seite würden die 6000 Jahre Menschheitsgeschichte umfassen, die wir so überblicken können, so geschichtlich. Und in der letzten Silbe des letzten Bandes würde sich eine Entwicklung zeigen, in der der Mensch zum ersten Mal offensichtlich dabei ist, das, was vorher war, nachhaltig zu zerstören. Wobei man sagen könnte, naja, wenn ihm das gelingt, dann rutscht man vielleicht auf die Seite zurück, wo der Mensch weg war, und der Rest wird sich wohl erholen. So. Diesen Vergleich mit den 10 Bänden, à 500 Seiten, à 1 Million Jahre auf einer Seite, hat der EKD-Ratsvorsitzende Bedford Strom beim Kirchentag irgendwie benutzt. Und ich habe das so gehört und dann gedacht, ach, das leihe ich mir mal aus für diese Predigt. Die haben da so einen Abend über Bewahrung der Schöpfung mit Eckart von Hirschhausen und so gemacht. Finde ich ganz eindrücklich so. Was ist der Mensch, der auf Seite 458 des letzten Bandes auftaucht? Wir sind in unserer Predigtreihe auch fast am Ende. Sozusagen fünfte Predigt von sechsen. Und es geht aber in dieser Schöpfungserzählung jetzt heute um Tag 5 und 6. In diesem 7-Tage-Aufbau. Heute gehe ich weniger ins Detail, weil der Text ist so lang. Aber es geschieht Entscheidendes. Zunächst schauen wir uns jetzt Tag 5 an. Das ist hier der obere Abschnitt. Leider ist das noch nicht alles, was heute kommt. Und Gott sprach, es wimmelt das Wasser von Gewimmel lebendiger Wesen. Und Vögel sollen fliegen über der Erde unter dem Gewölbe des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, die im Wasser wimmeln nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein 5. Tag. Zu diesem Tag nur ganz wenige Beobachtungen. Wir sind dann ruckzuck beim 6. Tag. Aber diese Beobachtung wollte ich wenigstens rüberbringen. Erstens, ein ganzer Tag nur für Fische und Vögel. Also Landtiere und Menschen müssen sich dann den nächsten Tag teilen. Interessant die Aufteilung. Nicht die Tiere an einem Tag und die Menschen am nächsten, sondern auffällig. Zweitens, das Leben explodiert jetzt geradezu, ne? Also es wimmle von Gewimmel. Ich fand einfach irgendwie diese Formulierung schön und habe das irgendwie versucht so hinzuschreiben, obwohl das ja kein vernünftiges Deutsch ist. Aber es wimmle von Gewimmel. Da ist tatsächlich zweimal dasselbe selbe Wortwurzel. Oder Vögel fliegen, da könnte man eigentlich sagen, Geflügel flügelt. Geflügel flügelt. Der Raum füllt sich mit Leben. Dritte Beobachtung, und dann komme ich schon zu Tag 6. Zum ersten Mal, wenn ihr die ganze Reihe mitverfolgt habt, könnt ihr euch das auffallen, zum ersten Mal segnet Gott. was er geschaffen hat. Hat er bisher nicht gemacht. Und Segen besteht offensichtlich in der Vermehrungskraft. Das Leben füllt die Erde, fülle die Erde, es wimmle, es flügele. So viel zum ersten Tag, zum fünften Tag, jetzt kommt Tag 6. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen hervor nach ihrer Art, Vieh und Kriechtiere und Wildtiere nach ihrer Art, und es geschah so. Und Gott machte die Wildtiere nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle Kriechtiere auf dem Erdboden nach ihrer Art, und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über das Vieh und über die Wildtiere und über alle Kriechtiere auf dem Erdboden. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel und über alle Lebewesen, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alle Samen hervorbringenden Pflanzen gegeben, auf der ganzen Fläche der Erde, und alle Bäume, an dem Samen tragende Früchte sind. Sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln am Himmel und allen Kriechtieren auf der Erde, allem, was Lebensatem in sich hat, habe ich alles grüne Gras zur Nahrung gegeben. Da steht eigentlich nicht Gras, da steht so ein Wort, was für ein bisschen mehr gilt als für Gras. Luther sagt Kraut, glaube ich, aber das ist ja noch enger, ne? Also Gras zur Nahrung gegeben, und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So, noch mal wieder auch zu diesen Tagen ein paar formale Beobachtungen erstmal. Also, das Erste, was einem auffällt, wow, der Tag ist lang. Ja, also er beginnt da unten und geht dann da noch weiter. Viele Sätze, besonders die Erschaffung des Menschen, da werden viele Worte gemacht, noch mehr als bei Sonne und Mond. Zweite Beobachtung, das ist, glaube ich, hier drüben, da unten. Zum ersten Mal heißt es der sechste Tag. Also vorher immer ein Tag, ein zweiter Tag, ein so und so Tag. Jetzt der sechste Tag. Der ist irgendwie der. Und dann steht da nicht, und Gott sah, dass es gut war, so ist es normal immer, sondern hier steht jetzt, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und es war sehr gut. Also wir sind mittlerweile beim sehr gut. Vierte Beobachtung, da müssen wir wieder zurück. Ähnlich wie bei den Pflanzen steht hier, die Erde bringe lebendige Wesen hervor. Also die Erde soll was hervorbringen. Das war bei den Pflanzen auch schon so. Nicht einfach nur, es werde und es wurde, sondern nee, da soll die Erde. Hier aber dann, anders als bei den Pflanzen, macht Gott es dann doch. Nur mal so Beobachtung, ich stelle die so in den Raum. Fünftens, die Tiere werden in so Kategorien eingeordnet. Also das Vieh, die gezähmten Nutztiere sozusagen. Naja, vor dem Erscheinen des Menschen ist wahrscheinlich nicht das Hausschwein und der Wachhund durch die Wälder gerannt, ne? Aber das ist hier nicht das Thema. Das ist einfach eine Kategorie von Tier, wie der Mensch damals es einordnet. Dann Kleintiere, diese Kriechtiere, Kleintiere, also so bodennah irgendwie, ja? Das sind die kriechen nicht alle, die sind einfach weit unten. Und dann die wilden, freien, teilweise vielleicht gefährlichen Tiere. Die Wildtiere. So, mit Zoologie hat das Ganze wenig zu tun, aber mit der Erfahrung des damaligen Menschen. So, auffällig, sechstens, die Tiere, die Landtiere werden nicht gesegnet. Niemand weiß warum. So, mein Lösungsvorschlag, Gott mag dein Haustier tatsächlich nicht so. Ja, also deswegen segnet er das nicht. Ja, nee, ist natürlich keine. Also, es bleibt einfach ein Rätsel. Alle Erklärungen sind irgendwie, nee, vergessen, man weiß es nicht. Ist einfach nicht so. So, das waren mal jetzt so formale Beobachtungen. Jetzt geht es mir heute tatsächlich vor allem um diesen Abschnitt, die Erschaffung des Menschen. So, die Wissenschaft weiß jetzt seit längerem, dass ungefähr seit 5 Millionen Jahren irgendwie Menschen so da über die Erde laufen, also die letzten 5 Seiten dieses Buches. Und seit, weiß ich nicht, paar hunderttausend Jahren jetzt auch außerhalb von Afrika, so ungefähr, stellt man sich das ja vor. Dieser Text denkt und redet ganz anders. Ihn interessiert, Was ist der Mensch eigentlich für einer? Also du und ich, was sind wir für Wesen und was sollen wir für Wesen sein? Man merkt, wenn man das liest und vergleicht mit dem Rest so dieser Erzählung, er ist schon was Eigenartiges, der Mensch. Also er ist eigenartig. Also sein Wesen wird irgendwie anders dargestellt und auch seine Erschaffung, sie wird ein bisschen anders erzählt. Das geht ja schon gleich so los, dass da ganz oben steht, lasst uns Menschen machen. Ja, also das gab es bisher nicht. So, also da heißt es immer, es werde und dann wurde es. Hier, lass uns. Also das klingt ein bisschen so, wie wenn du heute sagst, hey, lass uns doch einen Pool im Garten bauen. Wollen wir? Was hältst du davon? Oder wenn du sagst, wie wäre es, wenn wir dieses Wochenende nach Paris fahren? Oder lass uns ein Baby machen. Also lass so diese, ich habe das mal so genannt, letzte entscheidungswilliges Zögern. Also entscheidungswilliges, aber zögern noch. Du fragst noch mal einmal, lass uns, aber und vor dem großen Ereignis, vor der großen Tat. Und tatsächlich ist das hier ganz ähnlich gemeint. Gott berät sich mit sich selbst. Wollen wir das machen? Ja, wir sollten das machen. Aber lass noch einmal. Das macht auch dieser seltsame Plural deutlich. Ne? Lass uns. Also man kann sich ja fragen, was macht denn bitte schön hier uns? Also wen fragt der denn da, Gott? Die Christen hätten lange Zeit gerne hier die Dreieinigkeit gesehen. Ja? Also kann man auch machen, wenn man gewohnt ist, eigene Ideen in die Texte reinzulegen, um sie dann ganz erstaunt darin zu finden. Dann kann man das so machen. Aber Gott redet hier natürlich nicht mit Jesus oder so. So. Man könnte eine Handvoll Ideen aufzählen, wie man dieses Uns versucht hat zu erklären. Die einleuchtendste aus meiner Sicht, es gibt im Hebräisch ein Plural der Selbstberatung. Ja, da meinst du gar nicht mehrere, aber du formulierst es so. Der heißt Pluralis Deliberationis. Und ich zeige euch mal zwei Beispiele, wo der auch genutzt wird. In Jesaja 6, Vers 8, da sagt dieser Schreiber, der Prophet, und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Gott sagt das. Oder bei der Turmbau-Story, die kennt ihr vielleicht, da schaut Gott so oben runter und sagt dann auf, lasst uns herabfahren und dort ihre Sprache verwirren. Also beides Mal ist so etwas, was bevorsteht, was eine Entscheidung für eine Tat. Und beide Male ist dieser Plural benutzt. Also Gott überlegt sich das gut, könnte man sagen. Der Mensch, musst du wissen, was du machst. Ne? Also der Mensch gehört zur Schöpfung. Der ist nicht zufällig an einem Tag mit den Tieren, der kriegt ja keinen eigenen Tag, der gehört zur Schöpfung, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie ist er auch anders, also irgendwie hebt er sich, er gehört doch nicht so richtig zu tun, mit dem hat es nochmal irgendwie was Eigenes auf sich. Also dass es jemanden wie dich und mich gibt, hier auf der Erde, dazu braucht es offensichtlich eine bewusste Entscheidung Gottes und da denkt man nochmal einen Moment drüber nach. Und was bei Menschen auch anders ist, es gibt ein Warum und Wozu dieser Schöpfung. Ein Zweck. Das war bisher nicht so, außer bei Sonne und Mond. Da hieß es ja, die sollen leuchten. Aber sonst Fische, die wimmeln und die Vögel flügeln und der Rest wuselt auch so rum. Zweckfreies Leben ist auch gut. Gut, war sehr gut. Nee, da wird immer nur gesagt, es war gut. Aber das ist... Zweckfreies Leben ist was Gutes, aber vom Mensch wird jetzt gesagt, er soll etwas Bestimmtes sein und tun. Ein Bild uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und so weiter und so weiter. Über diesen kleinen Satz, ein Bild uns ähnlich, hat man Bücher geschrieben mit der Frage, was ist das, die Gottesebenbildlichkeit des Menschen? Manche haben gesagt, ja, das meint eigentlich nichts anderes, als dass wir körperlich Gott ähnlich sehen. Also die Leute, die das vertreten, die würden nicht sagen, dass das so ist, aber die würden sagen, so hat man sich das halt eben vorgestellt damals. Ja, okay. Andere sagen, na, die geistigen Fähigkeiten des Menschen, das ist so das, was uns Gott ähnlich macht. Ja, unser Verstand, da sind wir Gott so ein bisschen ähnlich. Ja, vielleicht die Hälfte der Wahrheit, es gibt auch hier noch mehrere Vorschläge, aber... Ich denke, die Hälfte der Wahrheit ist wohl dies. Der Mensch wird in Beziehung zu Gott geschaffen. Also Abbild, gegenüber, Gott spiegelt sich, wenn man so will. Er möchte tatsächlich weniger mit deinem Hamster als mehr mit dir zu tun haben. Vielleicht auch mit deinem Hamster, aber weniger. Ja, also, und dass Gott in Beziehung zu uns sein möchte, ist ein zutiefst biblischer Gedanke. Kannst du mal drüber nachdenken, ob du als Mensch von deinem menschlichen Wesen her, ob du grundsätzlich ein Wesen bist, was auf Gott hin gedacht ist. Also das müsstest du dann ja auch ein bisschen merken eigentlich, finde ich. Ja, zumindest die Frage nach Gott oder die Liebe zu Gott. So, die andere Hälfte der Wahrheit, ich glaube, man kann die beiden Sachen nicht gegeneinander ausspielen, die andere Hälfte steht hier fast wörtlich da. Also, oder die steht hier wörtlich da, der Mensch soll herrschen. Also das ist die Idee hinter seiner Erschaffung. Und darin ist er gottähnlich. Er herrscht an Gottes Stelle. Das Wort, was da steht, Bild, Zelem, wird manchmal auch gebraucht, wahrscheinlich nicht Zelem, sondern Zelem, egal, für ein Standbild eines Königs, der irgendwie im beherrschten Gebiet sich da so nochmal präsentieren will. Ja? Das heißt dann auch Zelem. Also der Mensch sozusagen so als Hologramm Gottes. Im Herrschen ist der Mensch Gott ähnlich. Sonne und Mond können das nicht und von den Tieren bekommt auch keiner den Job. Was ist der Mensch für einer? Was soll er für einer sein? Einer, der mit Gott in Beziehung ist und herrscht. So, hier ist der Punkt, an dem wir, finde ich, nochmal tiefer inhaltlich graben müssen oder schürfen müssen, aber nicht im Text, denn der Text gibt nicht so viel mehr her, sondern bei dem, was das jetzt eigentlich für uns bedeutet. Das mache ich aber erst zum Schluss. Ich will, wie in der Reihe bisher auch, den Text noch kurz zu Ende durchsprechen. Also wenn man da weiterliest und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Also hier kann einem nochmal kurz auffallen, keine Abstufung. Keine Abstufung zwischen den Geschlechtern. Also hier in dem Text, und es gibt in der Bibel viele andere Texte, aber hier in dem Text, und das, der Text kann man schon zur A-Liga der Texte zählen, hier nicht. Kann einem auffallen. Jetzt meine Interpretation. Hier spüren weise jüdische Priester, die diesen Text schreiben und für die das Patriarchat völlig normal ist. Das ist ganz normal da draußen. Sie spüren irgendwie am Anfang, so eigentlich, Gottes ursprüngliche Idee mit dem Menschen, die war anders. Zwei Geschlechter, keine Vorrangstellung, zumindest in diesem Text. Und die Polarität der Geschlechter, also dass sie da beide genannt werden, die scheint irgendwie tief zum Menschenwesen zu gehören. Bei den Tieren wäre das ja eigentlich auch so, aber es wird nicht gesagt. Der Mensch wäre ein völlig anderer, gäbe es keine Geschlechter. Wichtig, das hier ist keine Schöpfungsordnung. Also das würde dann so lauten, Männer, Frauen, Punkt. Und die sind auch erst dann so richtig Mensch irgendwie, wenn sie sich aufeinander bezogen verstehen. Schöpfungsordnung, sowas gibt es ehrlich gesagt gar nicht. Also es gibt eine Schöpfungserzählung, deswegen nennen wir sie bewusst so. Und es gibt noch eine zweite Erzählung und die sagt es ein bisschen anders. Also eine Ordnung kannst du daraus machen, ja, aber dann musst du auch zugeben, dass du sie gemacht hast. Sie steht erstmal nicht so da. Eine Erzählung hat nicht den Anspruch, alles zu sagen. Eine Ordnung schon. Also eine Ordnung sollte nichts Wesentliches auslassen, wenn sie es ordnet. Wenn hier alles gesagt wäre in diesem Text hier, dann würden nicht wenige Menschen ja offensichtlich nicht ordnungsgemäß empfinden, ne? Und auch nicht ordnungsgemäß leben. Also zum Beispiel alle Singles nicht. Jesus nicht. Bezogenheit auf die Frau. Naja, er die ganze Zeit mit 12 Jungs da. Also Paulus, Mutter Teresa, die würden alle so ein bisschen an der Grundidee so knapp vorbeileben. Und nicht jeder empfindet typisch männlich oder typisch weiblich. Und was ist das überhaupt typisch weiblich und typisch? Gar nicht so klar. Also meine Empfehlung, verbannt das Wort Schöpfungsordnung aus eurem Wortschatz, wenn ihr es überhaupt in eurem Wortschatz hattet. Es nützt eigentlich immer nur denen was, die der Norm entsprechen. Denen hilft das Wort. ist die Frage, ob die das brauchen. Okay, der Mensch wird gesegnet, jetzt auch, und er soll genauso die Erde füllen. Schöpfungsordnung würde übrigens auch bedeuten, wenn die Erde dann mal voll ist, ja, dann gilt das immer noch, weiterfüllen, Überfüllung. Es ist eine Erzählung, die nicht alles benennt, was den Menschen was angeht. So, und dann kommt zum Schluss, da gehe ich noch kurz drauf ein, diese Anweisung, ich weiß gar nicht, ob ich das bewusst war, dass das da so steht, im ersten Kapitel, diese Anweisung, dass Menschen und Tiere sich vegetarisch ernähren sollen. Also herrschen, was der Mensch hier soll, kann nicht aufessen bedeuten. Müssen die Fleischliebhaber sich gefallen lassen, dass das hier so steht? Die Vegetarier müssen sich gefallen lassen, dass in Kapitel 9, Vers 3 nach der Sintflut diese Anweisung ausdrücklich aufgehoben wird. Also ich lese auch das mal vor. Eigentlich könnte man sagen, die ganze Erzählung endet erst da so richtig. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Das wird ja noch ein bisschen verstärkt hier. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres, sind in eure Hand gegeben. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut, ist jetzt nicht meine Übersetzung, gebe ich euch alles. Also hier merkt ihr, wird das wieder aufgehoben. Aber, jetzt habe ich ja gerade betont, es ist keine Ordnung, eine Erzählung. Also wir müssen das beides hören. Heute, bei diesem Text, ist es richtig mal zu hören, da gibt es offensichtlich ein Gefühl im Menschen, dass es problematisch ist, dass ein Leben auf Kosten eines anderen Lebens lebt. Das ist in der Welt so, das ist in der Natur so, das ist auch den Schreibern hier klar. Aber ist jetzt wieder ein bisschen meine Interpretation. Hier kommt eine Ahnung für die Sinnwidrigkeit durch. Oder für ein, das wirkt irgendwie, ich erzähle mal, Albert Schweitzer hat das erzählt, eine Anekdote aus seinem Leben. Das war ja dieser Afrika-Missionar da oder Arzt da, ne? Er hat irgendwie Einheimischen in Afrika einen Seeadler abgekauft, einen Fischadler, irgendwie sowas, um ihn vor dem sicheren Tod zu bewahren. Keine Ahnung, was die mit dem Adler gemacht hätten. Er hat jedenfalls Mitleid mit dieser Kreatur und kauft sie ab, um sie zu bewahren, zu beschützen. Und dann sagt er, findet er sich in den folgenden Wochen in der seltsamen Situation wieder, dass er jetzt unzählige kleine Fische töten muss, um diesen Adler am Leben zu halten. Das ist das Gespür für irgendwas. Irgendwie ist das, so, du musst kein Vegetarier werden, kaum ein biblischer Mensch war einer, wobei meistens schon, einfach weil sie kein Fleisch hatten, aber nicht aus idealistischen Gründen oder so. Dieser Text will aber trotzdem heute mindestens mal sagen, der Umstand, dass Leben stirbt, um Leben zu erhalten, der muss mindestens seinen Schmerz für uns behalten. Soweit zum Text. Jetzt möchte ich die letzten Minuten noch über diesen, meines Erachtens, jedenfalls habe ich den jetzt mal zum wichtigsten Punkt heute gemacht, über diesen Punkt euch nachdenken, den ich schon mal eben kurz angedeutet habe. Als ein Bild und über die Schöpfung herrschen. So. Ich habe gedacht, der Punkt heißt, glaube ich, Verantwortung. Verantwortung. Menschen sind Wesen, die verantwortlich sind. Das ist Bürde und Ehre zugleich. Also es ist eine Ehre, weil Verantwortung mit der Freiheit Hand in Hand geht. Also für etwas, zu dem ich gezwungen wurde, kann man mich in der Regel nicht verantwortlich machen. Ja? Aber der Mensch ist frei zu entscheiden. Und es ist eine Ehre, weil Verantwortung mit der Fähigkeit Hand in Hand geht, Verantwortung zu übernehmen. Für etwas, was ich nicht kann und nicht können kann, ja, bin ich nicht verantwortlich. Der Mensch kann etwas. Es ist aber auch eine Bürde, weil Verantwortung immer auch eine Last ist. Immer. Du bist oder fühlst dich jemand oder etwas verpflichtet, wenn du verantwortlich bist. Einem Ziel, einem Ideal, deiner Familie, deinem Mitlebewesen, der nächsten Generation. Du fühlst dich etwas oder jemandem verantwortlich. Und das ist auch eine Last. Hier wäre es jetzt Gott, dem der Mensch verantwortlich ist. Ehre und Bürde. Dieser Gott will was von uns. Also, weil wir Menschen sind und keine Eichhörnchen, will der was von uns. Und das ist eine Bürde, aber eigentlich wollen wir auch Menschen sein und nicht Eichhörnchen, würde ich mal annehmen. Okay, als Kind war ich manchmal neidisch auf Spatzen, als kleines Kind. Aber ich weiß auch nicht, was da politisch gerade los war. Aber ich erinnere mich daran, dass ich so dachte, also wenn ein Krieg kommt, dann wäre ich lieber ein Spatz, weil die haben mit der ganzen Sache nichts zu tun. Denen will keiner was, ja. Euch geht das alles nichts an, ihr Vögel. Wir haben dann Probleme, aber ihr, dass das nicht ganz real ist, aber Kindergedanken, ne, so. Aber ja, eigentlich möchte ich ja nicht ein Wesen sein, was einfach nur zweckfrei lebt. Ich will ein Mensch sein, mit Freiheit zu entscheiden, mit Möglichkeiten zu handeln und dem Gott deshalb eben auch Verantwortung zutraut. Verantwortung. Jetzt haben wir heute, zumindest innerhalb der letzten zwei Silben dieses Buches hier, das ist übrigens einfach nur eine uralte Konkordanz, ein Problem. Und ich habe gedacht, das Problem ist irgendwie so, nicht ich bin verantwortlich, das wäre auch ein Problem, aber, sondern wir. Wir alle. Und wir haben die Schöpfung mittlerweile an einen Punkt gebracht, wo wir eventuell dabei sind, einen Prozess dauerhaft und unumkehrbar so vorwärts zu bringen, dass wir da nicht mehr zurück können. Sonst könnte man sagen, ja, wir sind unserer Verantwortung nicht recht geworden, die nächste Generation kann es dann besser machen. Mit meinem Verantwortung abgeben ist die Sache dann auch wieder okay, ja, der nächste Mal. Wir sind an einem Punkt, wo das eventuell nicht mehr rückkehrbar zu machen ist. Und ich und du, wir können, also ich und du können das nicht ändern, nur wir können das ändern. Du bist also irgendwie nicht, so stelle ich mir das jetzt mal vor, wie früher verantwortlich für deine Ziege und deinen Acker und deine Großeltern, die bei dir leben und deine Dorfgemeinschaft vielleicht noch oder dein Handwerkerinnung oder, sondern wir gemeinsam für die Welt und eigentlich sogar noch für die Welt nach uns. Und darum reicht es irgendwie nicht mehr, dass ich oder du so handelst, dass wenn alle so handeln würden, die Welt gut behandelt wäre. Das wäre zwar wahr, aber nur selbst so zu handeln reicht noch nicht. Ja? Sozusagen vor der eigenen Haustür kehren, so sagt man ja immer, ist ehrenwert, aber das alleine ist noch zu wenig. Weil wir müssten das tun. Und ein Wir zu verantwortlichem Handeln bewegen ist unheimlich schwer. Zwei Beispiele, die ich letzte Woche in der Zeitung gelesen habe. Bevor in den USA beim Footballspiel die Helmpflicht eingeführt wurde, gab es ein paar böse Unfälle. Ja, logisch, wenn die da ohne Helm rumrennen. Die Spieler trugen keinen, weil der war hinderlich beim Spiel. Also du hast viel mehr Rundumsicht, bist flexibler und so. Mit Helm warst du im Nachteil. Du warst sicher, aber du warst im Nachteil. Umfragen ergaben, viele Spieler wären schon bereit, einen Helm zu tragen. Aber nur, wenn die anderen das auch machen. Solange die das nicht machen, trage ich auch keinen, weil sonst bin ich im Nachteil. Es war wohl auch erlaubt, trotzdem macht es keiner. Also wenn du der Einzige bist oder ein paar wenige, die etwas tun, was sinnvoll ist, aber du bringst dich dadurch in einen Nachteil, wirst du es in der Regel wahrscheinlich nicht tun. Hier liegt ein Problem. Noch deutlicher macht das ein anderes Beispiel. Ein Bauer hat eine Weide. Er weiß, 10 Kühe diese Weide verträgt 10 Kühe. Die kann ich da draufstellen. Die fressen gerade so viel, dass die Weide schön nachwachsen kann, hält die aus. Und er wird nicht 15 draufstellen, weil er weiß, damit mache ich mir meine eigene Weide kaputt. Das ist einfach nicht logisch. Wenn sich jetzt 3 Bauern eine Weide teilen, auf die 30 Kühe passen, dann wird die Sache viel schwieriger. Weil sich einer vielleicht sagt, naja, 11 oder 12 geht auch. Und ich habe einen kleinen Vorteil dadurch. Der dann anständig bei 10 bleibt, ist irgendwann der Doofe. Also wird er irgendwann 12 draufstellen oder 13 oder... Also alle gemeinsam wissen, die Weide wird das nicht durchhalten. Aber wenn du verzichtest, werden die anderen vielleicht 14 oder 15. Also darum tun wir zusammen Dinge, die schädlich sind und wir wissen es. Aber wenn nur du und ein paar wenige andere, sagen wir, aufs Fliegen verzichten, dann nützt es der Welt gar nichts. Außer das Einzige, was sich ändert, du kommst nicht mehr nach Mallorca. Also so. Das ist ein Problem. Was etwas geändert hat in diesen beiden Fällen, war die Helmpflicht. Oder eine Regelung, wie viel Kühe man eben auf die Weide stellen darf und mehr nicht. Also was ich sagen will, diese Wir-Verantwortung können wir können unsere persönlich übernehmen, ja, aber diese Wir-Verantwortung kann man oft nur politisch wahrnehmen. Persönlich ehrenwert handeln ist gut, ist auch ein Anfang, will ich auch überhaupt nicht sagen, hör damit auf. Es wird nur die Welt nicht retten. Irgendwie müssten wir noch eine Stufe weiterdenken. Was könnte das bedeuten? Vielleicht bei Wahlen, bei Abstimmungen so abstimmen, dass es einen persönlichen Nachteil für mich bedeutet, aber für uns alle besser wären, wir täten es. Von einem Menschen will ich noch erzählen, John Francis, dieser Mann, der wurde bekannt als Planet Walker. Nach einer Ölkatastrophe, da war er ganz jung in den 70ern, hat er beschlossen, ich gehe nur noch zu Fuß. Ich fahre auf nichts mehr, was einen Motor hat, ich fliege mit nichts mehr. Ich gehe nur noch zu Fuß. Der ist durch die ganze USA gelaufen, bis nach Südamerika, wo er halt so hin musste. So. Außerdem verzichtete er dann irgendwann relativ bald, 2-3 Jahre später, auch noch darauf zu sprechen. Also er wollte das nur einen Tag ausprobieren, weil er dachte, ich höre mich so oft reden, ich sollte mehr zuhören. Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, ja, so. Wollte nur einen Tag ausprobieren, ist 17 Jahre lang dabei geblieben. Einfach nichts mehr gesagt. Er hat während dieser Zeit des Schweigens sich Umweltschutzthemen zugewandt, hat das studiert, seinen Doktor gemacht und an der Uni unterrichtet, immer ohne zu reden. Und er ging immer zu Fuß. Irgendwann begann er wieder zu sprechen. Seine Mutter sprang vor Freude, die saß da bei so einer Antrittsrede im Publikum, die sprang vor Freude auf, ja, weil sie ihn zum ersten Mal wieder reden hörte. Warum? Um das, was er gelernt hat, besser weitergeben zu können. Da hat er gesagt, ich muss wieder anfangen zu sprechen. Und dann, sagt er, wurde mir irgendwann klar, diese Lauferei, die ist schon gut, aber ich bin da auch drin gefangen. Er erkannte, es ist meine Verantwortung, wieder zu fahren und wieder zu fliegen. Nur so kann ich mehr Menschen erreichen mit dem, was vielleicht zu einer politischen Lösung beitragen könnte. Also so ein Beispiel für Verantwortung übernehmen und nicht mehr fahren, sondern laufen und Verantwortung übernehmen und genau das Gegenteil tun. Was ich sagen will, natürlich hast du eine Verantwortung für das, was du tust. Und es ist sehr gut, wenn du überlegst, was tue ich im Blick auf meine Mitgeschöpfe, auf meine Mitmenschen, auf meine Umwelt. Nur sind wir damit noch nicht raus. Irgendwie müssen wir lernen, größer zu denken und dann wird es kompliziert, weil politisch. So, wo ist jetzt die Hoffnung in all dem? Ich komme zum Schluss. Weil wir haben ja so wenig Einfluss als Einzelne. Man könnte ja resignieren und sagen, ey, das. Ich habe gedacht, ja, ich finde schon Hoffnung in diesem Text. Ich bin hier irgendwie wieder, fliege hier immer raus. Klick noch einmal dann. Wir haben die Reihe grundlegend genannt, weil dieser Text spricht von Dingen, von denen er glaubt, die wackeln nicht. So ist unsere Welt. So ist sie auch heute noch. So. Und dazu gehört dann offensichtlich, dass Gott dem Menschen Verantwortung zutraut. Und nicht nur mal zugetraut hat, sondern das immer noch tut. Gott glaubt noch an sein Hologramm in dieser Welt. Und er schaut seine Welt an und ich würde sagen, ja, er findet sie sehr gut. Nicht nur früher mal, immer noch. Was nicht heißt, dass eine sehr gute Welt nicht auch untergehen kann. Fürchte ich, ist so. Aber Gottes Segen lautet immer noch, füllt die Erde mit Leben und herrscht über das, was da wimmelt und flügelt und mit euch lebt. Ihr habt Entscheidungsfreiheit und ihr habt Handlungsmöglichkeiten. Und als die verschiedensten Frauen und Männer, wie immer du das füllst für dich, traut Gott uns zu, Verantwortung zu übernehmen. Also man könnte jetzt mit Gott sprechen, wir haben uns das gut überlegt. War ein Risiko, aber so sollte die Story sein. Und jetzt erzählt sie weiter. Und gute Geschichten, gute Erzählungen beinhalten immer irgendwie überraschende Wendungen. Amen. Ihr hört Musik, die euch helfen soll, still zu werden. Und du kannst über 3 Dinge nachdenken. Ich empfehle nur, 1 davon auszuwählen. Wofür bist du dankbar? Also im Blick auf das Leben, das wimmelt und flügelt und auch in dir pulsiert. Ja? Vielleicht willst du die Zeit nutzen, Gott einfach Danke zu sagen für das Leben. Oder wo fühlst du dich überfordert? Ja, mit so großen Themen, wie ich es gerade angerissen habe, oder kleineren Sachen, die deine Welt betreffen. Also wo möchtest du eine Bitte an Gott richten? Oder wo hast du das Gefühl, das sollte ich tun, um Verantwortung zu übernehmen?
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.